wie subjektiv eigentlich unser Urteil über die Entscheidungsfähigkeit von Menschen ist. So quasi, wenn einer schwer krebskrank ist und hat überall Metastasen und hat einen Sterbewunsch und sagt, jegliche lebensverlängernde Maßnahme soll abgelehnt werden, sagen wir, ja klar, Patientenautonomie, go for it. Und wenn jemand Anorexie nervosa hat, sagen wir, nein, ist psychiatrisch, das ist nicht so leicht. Herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliative Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo Lea.
Hallo Eva. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen. Ja, und vom 25. bis 28. September hast du ja mit vielen anderen palliativ interessierten Menschen gesprochen, nämlich am 15. Kongress der DGP, der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin in Aachen.
Genau, ich war noch nie in meinem Leben in Aachen, wieder was gelernt, grenzt ja an die Niederlande und an Belgien und ist offensichtlich die westlichste Großstadt Deutschlands. Durch diesen Dreiländerpunkt war die Atmosphäre, muss ich sagen, sehr freundlich. So ein bisschen ähnlich wie in Köln. Also die Menschen sind sehr, sehr freundlich. Das Lustige war, ich bin nach Köln geflogen und dann mit dem, darf ich das überhaupt sagen? Mit dem Uber nach Aachen gefahren und das tagsüber teurer als der Flug.
Oh Gott.
Also ja, Wahnsinn. Mein Fußabdruck hat gelitten. Ja, weil ich dieses Jahr überhaupt schon so viel geflogen bin. Jetzt bin ich schon gewappnet, egal wie sehr es ruckelt, ist es mir jetzt mittlerweile schon egal. Ja, also es war eine sehr schöne Atmosphäre. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, wenn man das jetzt mit der Österreichischen Gesellschaft für Palliativmedizin vergleicht, ist ja deutlich größer mit 6.000 Mitgliedern aus Medizin, Pflege und weiteren Berufsgruppen. Die OPG, die Österreichische Palliativgesellschaft, nicht ÖPG, das muss man immer sagen. Wer ÖPG sagt, fliegt raus, sagt unser Präsident immer, der Dietmar Weixler. Es heißt OPG. Warum weiß ich gar nicht? Österreichische Palliativgesellschaft. Wir haben 800 Mitglieder. Also man kann sich schon vorstellen, das ist wirklich.
Aber wir haben auch ungefähr nur ein Zehntel der Einwohner, deshalb dürfen wir auch ein Zehntel der Mitglieder haben.
Genau, also ich glaube, dafür, dass wir auch ein wesentlich kleineres Land sind, tut sich auch bei uns sehr viel. Und es waren natürlich Menschen aus Österreich, aus Deutschland, aus der Schweiz, wahrscheinlich auch aus anderen Ländern da.
Und wen hast du da so getroffen?
Also viele Leute aus meiner Zeit bei Claudia Bausewein, auch die Claudia Bausewein selber, die ja die Präsidentin ist der Deutschen Palliativgesellschaft, habe ich getroffen. Das hat mich sehr gefreut. Die Constanze Remy, klinische Pharmazeutin. Wir hatten gemeinsam einen Workshop über Do's and Don'ts in der Arzneimitteltherapie. Und einige andere Menschen, die man halt im Laufe der Jahre so kennenlernt und dann leider nur im Rahmen dieser Kongresse sieht, kurz auf ein Café, wo man irgendwo dann die üblichen Floskeln sagt, wir müssten uns viel öfter sehen und dann das leider doch nicht gelingt. Aber es war wirklich, es war eine sehr gute Atmosphäre, es war ein sehr angenehmer Kongress, der auch inhaltsreich war.
Und gab es da so ein Hauptthema oder irgendeine Überschrift oder Unterüberschrift unter dem Kongress?
Das Motto oder der Titel war Wertschätzung, Selbstfürsorge gemeinsam. So ähnlich, was dir wie in diesen modernen Speisekarten, wo jetzt immer steht, Orange Punkt, Salbei Punkt. So ist es gestanden. Und der erste Tag, das war ein Mittwoch, war als Praxistag gedacht. Also da gab es eigentlich nur Workshops zum Thema Hands-on-Symptomkontrolle, haben sie das genannt, und mehr. Wie du ja weißt, bin ich nicht so ein Fan von dem Wort Symptomkontrolle, weil ich das Gefühl habe, wir können es oft nicht kontrollieren, wir können es nur lindern. Also dieses berühmte schmerzfrei und frei von jeglichen Symptomen ist ja manchmal nicht realistisch. Aber die Konzeption fand ich sehr gut, dass man so begonnen hat, nur mit Workshops zu verschiedenen Themen. Alle Workshops waren ausgebucht, also sehr, sehr gut besucht. Und dann waren die weiteren Themen auch Palliativversorgung, zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei psychiatrischen oder neurologischen Erkrankungen, also nicht nur bei onkologischen Erkrankungen, Advanced Care Planning, vorausschauendes Planen, Leadership finde ich auch wichtig. Organisationsstrukturen, weil in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, dass die ambulante Palliativversorgung schon in der Regelfinanzierung ist, das heißt staatlich finanziert wird, noch immer nicht flächendeckend verfügbar ist, aber deutlich, wie soll ich sagen, fortschrittlicher ausgebaut ist als in Österreich, weil eben in die Regelfinanzierung integriert, so wie das bei uns ja das Hospiz- und Palliativfondsförderungsgesetz auch anstrebt. Und Ehrenamt war auch ein Thema. Das finde ich immer wieder wichtig, dass wir das auch betonen, weil manchmal zählen wir alle möglichen Berufsgruppen auf und vergessen dann ein bisschen auf die Ehrenamtlichen, wobei die so unglaublich wichtig sind und dass sie dort auch gefeiert werden können und geschätzt werden können. Das war auch fein.
Mhm. Das ist bei uns, finde ich, auch immer so ein bisschen eine Berufsgruppe, die im Alltag, in unserem klinischen Alltag ein bisschen untergeht. Das merken vielleicht die Patientinnen eher, weil die kommen meistens dann, wenn wir schon nach Hause gehen, so um 5 am Nachmittag. Und dann, finde ich, ja, machen sie Großartiges, was wir aber erst vielleicht nur aus den Erzählungen von unseren Patientinnen hören oder weil wir sie dann doch bei der Sozialvisite sehen und mit ihnen besprechen.
Weil sie eben keine Berufsgruppe sind im klassischen Sinn, dass sie angestellt sind, sondern sie machen das ehrenamtlich. Ja. Und das hat mich auch wieder dazu gebracht, mir zu überlegen, dass wir unbedingt unsere ehrenamtlichen Koordinatorin einladen auf sollten, auch als Gast, um das Thema zu besprechen und mal zu erzählen, wie das mit dem Ehrenamt im Palliativbereich so ist.
Und gab es irgendwas Neues, das dir, also außer diese Wichtigkeit der Ehrenamtlichen, die ja nicht neu ist, aber irgendein neues Thema, das irgendwie ganz überraschend für dich war?
Es ist immer Neues und Altes zugleich. Ich fand's gut aufgeteilt im Sinne von, dass man sich auch den Hard Facts gewidmet hat, also im Sinne der symptomlindernden Maßnahmen. Was sicherlich ein Thema ist, ist dieser Umgang mit Todeswünschen, der jetzt doch in einem anderen Kontext sich präsentiert, teilweise durch die Möglichkeit des assistierten Suizids, wo in Deutschland ja noch keine klare Gesetzgebung vorhanden ist, im Unterschied zu Österreich. Also das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, das wird viel besprochen, das wird auch zwischendrin thematisiert, weil die Gesellschaft natürlich jetzt auch anders damit umgeht, weil das Thema viel präsenter ist. Was auch neu war, ist, dass das neue Paper präsentiert wurde, der Guidelines zur palliativen Sedierung. Mhm. Das können wir auch verlinken. Der European Association of Palliative Care, das wurde in Palliative Medicine publiziert im Jahr 2024 von Severine Surges, das ist eine Französin, aber sie heißt wirklich Surges, weil sie mit einem, glaube ich, Deutschen verheiratet ist, der Surges heißt, weil ich habe mal gedacht, der Name ist sicher falsch ausgesprochen, sie heißt Surges. Severine, das hat sicherlich einen Impact, das habe ich heute auch an euch ausgesendet, als palliative Perle.
Perfekt, dann werde ich es finden.
Ja, und ansonsten, weißt du, man nimmt einen Kongress immer nur so wahr in die Sessions, in die man halt selber geht. Ich wäre gern in mehrere gegangen. Ich fand es eigentlich schade, dass es nicht aufgezeichnet wurde, weil du konntest dich dann nur für eines entscheiden. War in der palliativen Psychiatrie und dann in den Guidelines zur palliativen Sedierung. Und da muss ich wirklich sagen, was mich sehr beeindruckt hat, war eine Kollegin, die heißt Anna-Lisa Westermeier, die war auch sehr charismatisch, sehr lustig, wie sie dieses sehr schwere und herausfordernde Thema der Palliative Care bei Menschen mit Anorexia nervosa uns nahegebracht hat. Hat auch eine Arbeit geschrieben, ein Review über End-of-Life-Care für Menschen mit Anorexia nervosa. Ich glaube, das ist etwas, wo wir immer sagen, ja, natürlich ist es total wichtig, dass wir uns da einbringen und dass wir uns auch nicht onkologischen Erkrankungen widmen. Und wenn wir dann so eine Anfrage kriegen, schauen wir manchmal auch ganz schön blöd, weil es sich keiner auskennt. Hat mir sehr gut gefallen, dieser Vortrag, weil sie auch gesagt hat, sie ist auch Ethikerin wie subjektiv eigentlich unser Urteil über die Entscheidungsfähigkeit von Menschen ist. So quasi, wenn einer schwer krebskrank ist und hat überall Metastasen und hat einen Sterbewunsch und sagt, jegliche lebensverlängernde Maßnahme soll abgelehnt werden, sagen wir, ja klar, Patientenautonomie, go for it. Und wenn jemand Anorexie nervos hat, sagen wir, nein, ist psychiatrisch, das ist nicht so leicht. Also, dass wir vielleicht auch Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen teilweise unbewusst diskriminieren. Mhm. Sie hat das aber so angenehm rübergebracht, überhaupt nicht wertend, sondern fast so irgendwie sehr locker, hat mir sehr gut gefallen. Also das war eigentlich wirklich ein Highlight für mich, dieser Vortrag.
Und du hast ja gesagt, einer der Themenschwerpunkte war Selbstfürsorge. Gab es da auch irgendwas dazu? Waren das eher Workshops oder ist das irgendwie so eingeflossen?
Hat da
das
war gemerkt? Ich nicht, okay. Muss ich ehrlich sagen. Also was es gab, war, es gab ein ganz tolles Rahmenprogramm, wo man zum Beispiel mit dem Fahrrad verschiedene Stationen abfahren konnte in Aachen, der Hospiz- und Palliativversorgung. Es gab mitten in der Stadt, bin ich vorbeigegangen, weil mein Hotel da in der Nähe war, so eine Wand, wo gestanden ist, before I die, I want to, also bevor ich sterbe, möchte ich dies und jenes machen. Und da haben Leute Sachen draufgeschrieben. Es waren teilweise auch ganz banale Dinge, so wie einmal noch aufs Oktoberfest, wahrscheinlich, weil sich das gerade angeboten hat. Dann gab es eine Veranstaltung über Community Care, das heißt, dass wir auch wieder als Gemeinschaft gesellschaftlich zur Verfügung stehen sollten, wenn Menschen schwer krank sind. Da gab es eine eigene Veranstaltung, einen sehr schönen Abend mit Chorgesang im Aachener Dom, der sehr beeindruckend ist. Bin reingegangen, habe kein Kreuzzeichen gemacht, wurde gleich ganz böse angeschaut. Trotz 8 Jahren aus der Schule habe ich nicht übers Herz gebracht. Naja, jedenfalls war das auch sehr beeindruckend, das Rahmenprogramm. Da haben sie sich wirklich was überlegt. Es war sehr niederschwellig zugänglich auch für die Bevölkerung. Und was ganz, ganz toll war, ist, dass sie so ein Crowdfunding gemacht haben für einen Film, also für ein Medienprojekt. Das heißt, lass uns nicht vom Tod schweigen. Das wurde auch kurz vorgestellt, wo junge Menschen, also Kinder eigentlich, Interviews zum Thema Leben und Sterben führen und einen Film erstellen, um auch wieder zu entstigmatisieren und zu sagen, Hospiz macht Schule zum Beispiel. Man kann auch schon mit Kindern über dieses Thema sprechen und Kinder sind eigentlich sehr offen für das Thema. Das war sehr beeindruckend. Den Film wird es dann in Zukunft sicherlich zu sehen geben. Kinder Palliative Care war auch eine Plenary Session. Sehr beeindruckend, weil ja die Erkrankungen teilweise ganz anders verlaufen, über Jahre verlaufen, viel mit Neurologie auch zu tun haben, mit Krampfanfällen, mit Einschränkungen, teilweise im Alltag, was die Versorgung betrifft, also brauchst du ja alle möglichen Sachen zu Hause, sei es jetzt manchmal ein Absaugegerät oder gewisse Betten. Ja, da hat man halt wieder gesehen, wie vielfältig das Thema eigentlich ist und dass man selber, auch wenn man schon jetzt seit Jahren Palliative Care macht, vieles nicht weiß und von vielen keine Ahnung hat.
Ja, es ist ja auch immer ein Wahnsinn, wie viel man in 3 Tage packen muss oder packen kann, weil das ist ja echt eben, wie du gesagt hast, ein sehr, sehr breites Thema oder es ist nicht nur Onkologie, sondern es ist
viel mehr als das. Mehr. Und am letzten Tag musste ich leider schon wieder zurückfliegen, da wäre dann noch die Party gewesen, wo mir unser Präsident Dietmar Weixler sein Ticket angeboten hätte, bis ich dann draufgekommen bin, dass ich gar nicht hätte auf die Party gehen können, weil ich schon wieder zurückgeflogen bin. Aber was mich sehr gefreut hat, ist, dass Claudia Bausemann wieder zur Präsidentin gewählt wurde, der Deutschen Palliativgesellschaft. Das ist, glaube ich, etwas, worüber man sich wirklich freuen kann. Und ich hatte auch die Chance, ins Kino zu gehen. Das fand ich auch mal sehr angenehm, ganz allein in so ein kleines Programm Kino. Und habe mir
deine Selbstfürsorge quasi.
Das war absolut meine Selbstfürsorge, wobei ich ewig umhergeirrt bin. Ich mache das eigentlich gerne. Also ich gehe gerne alleine durch eine Stadt. Es regnet sehr viel dort, habe ich mir sagen lassen. Und habe mir die Fotografin angeschaut mit Kate Winslet, wo sie Lee Miller spielt. Eine wahre Geschichte, also eine Frau, die tatsächlich gelebt hat, die im Zweiten Weltkrieg Kriegsfotografin war und sich mehr oder weniger an die Front gekämpft hat, weil man Frauen gar nicht an die Front gelassen hat. war mucksmäuschenstill in diesem Kino, mucksmäuschenstill. Und danach habe ich so das Gefühl gehabt, ich glaube, ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt, oder? Ja. Ja, dass ich jetzt irgendwie gar nicht weiß, was ich machen soll, weil mich das schon sehr mitgenommen hat. Und neben mir saß eine Frau, die, glaube ich, den Krieg noch mitbekommen hat. Oh. Und allein das zu spüren, wie berührt die war, die ist direkt neben mir gesessen, das war auch was Besonderes. Und sonst natürlich Leute wieder zu treffen, mit ihnen was trinken zu gehen, das hat wirklich Spaß gemacht.
Sehr schön. Und du warst ja auch, du warst ja nicht nur passive Teilnehmerin, du hast ja auch den Workshop, hast du gesagt, gehalten und einen Vortrag hattest du auch, oder?
Ja, das war eine große Ehre. Das war ein Plenary-Vortrag über Sexualität und Palliative Care, einem Tabuthema begegnen. Und ich habe mich ein bisschen gefürchtet vorher, weil ich das schon eher unorthodox angelegt habe. Ich habe begonnen mit einem Bild von diesem Eiskratzer der Bestattung Wien, wo drauf steht, mit uns kratzen sie besser ab. Weil ich das eigentlich einen guten Zugang finde, dass man den Themen mal so begegnet und nicht immer so sage ich mal, heilig unter Anführungszeichen. Und Gott sei Dank hat das funktioniert. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und was mich sehr gefreut hat, ist, dass danach auch die Kongresspräsidentin Veronika Schönhofer-Nellessen zu mir hergekommen ist und gesagt hat, das hat ihr gut gefallen. Und auch Professor Roman Rohlke, der dort die Klinik für Palliativmedizin in Aachen leitet, haben gesagt, es hat ihnen gefallen. Das hat mich sehr gefreut, weil ich hatte schon ein bisschen Angst, dass sie mich vielleicht nicht verstehen. Aber ich habe mich bemüht, Hochdeutsch zu sprechen.
Super. Und hast du dann auch so ein bisschen über das gesprochen, was wir in unserer Sexualität-Folge besprochen haben? Oder wie hast du es aufgezogen noch sonst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gesagt, es hat mit der eigenen Biografie zu tun, mit der eigenen Sozialisation, wie man mit dem Thema umgeht. Und wenn im Team niemand Interesse dran hat, wird es schwierig sein, eine Offenheit dafür zu entwickeln. Und das spüren dann die Menschen auch. Also es ist so ein Phänomen aus Übertragung und Gegenübertragung. Und ich habe auch etwas gefunden aus Australien, wo so eine Art Fragebogen ist, wie man in der eigenen Institution mit dem Thema umgeht. Und da war so eine Frage, haben Sie so ein Schild mit Bitte nicht stören? Und können Sie das an die Türe hängen? Und besteht die Möglichkeit, so Betreuerinnen zu organisieren an ihrer Institution? Da wurde ich danach auch gefragt. Da ist dann sogar eine Frau zu mir gekommen, die gesagt hat, sie hat selbst diese Ausbildung gemacht, auf Basis einer Erfahrung, die sie mit einem jungen Mann gemacht hat, der gesagt hat, er möchte nicht von der Welt gehen, ohne einmal Sex gehabt zu haben. Und dann hat sie diese Ausbildung gemacht. Und dann wurde ich auch gefragt, was ist der Unterschied zwischen einer Sexualbetreuung und einer Prostituierten? Und dann habe ich gesagt, ja, die Ausbildung, weil sind ja Menschen, die werden auch sensibilisiert für das Thema Krankheit, Einschränkungen etc. Aber fand ich extrem toll, dass sie dann zu mir gekommen ist und auch gesagt hat, ich mache das, weil ich bisher niemanden persönlich kennengelernt habe. Also es war sehr, wie soll ich sagen, bereichernd auch zu sehen, dass eine große Offenheit da war. Eine Kollegin ist aufgestanden, hat gesagt, sie ist Gynäkologin und sie möchte nur mal sagen, weil man immer sagt, die Gynäkologen sprechen über Sexualität, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Das fand ich auch wirklich toll. Okay, ja. Oder viel weniger der Fall ist, als man glauben würde. So hat sie es gesagt. Das fand ich auch eine sehr wertvolle Meldung. Und dann natürlich auch die Frage, wie geht man um mit Grenzüberschreitungen? Das war dann auch eine Frage aus dem Publikum, wo ich auch gesagt habe, es ist sicher wichtig, dass man insbesondere Pflegepersonen, die vielleicht ganz neu sind, in dem Feld dazu anleitet, was mal ist, wenn jemand mal sagt, wasch dort ein bisschen genauer oder so, was ja im Alltag durchaus passiert, so Übergriffe. Also ja, ich habe das so angelegt, dass ich versucht habe, so ein bisschen einen Bogen zu spannen, dass es mit uns selber zu tun hat, dass die Menschen dankbar sind, wenn man es anspricht, dass die Menschen teilweise sogar sehr viel erzählen, weil sie so ein bisschen das lange unter Verschluss gehalten haben und dass es unser Team auch bereichert hat, dass wir da eine Offenheit entwickelt haben dem Thema gegenüber. Denk an den einen Patienten, der sich eben so eine Sexualbetreuung gewünscht hat, der dann aber nach Hause gegangen ist. Ja, also bin auch ich selber wieder mit einigen Impulsen nach Hause gegangen, weil es ist ja so ein Kongress, lebt ja vom Austausch. Das ist ja eigentlich das Besondere. Deswegen ist es 100-mal besser als virtuell.
Stimmt. Und deshalb darf man dafür auch durch die Weltgeschichte oder bis nach Deutschland fliegen, glaube ich. Weil es einfach so viel mehr Früchte mit sich bringt, als man vielleicht mit dem Flug zerstört.
Du wärst sicher mit dem Zug gefahren oder mit dem Fahrrad. Ja.
Ja, sehr schön. Fällt dir noch irgendwas ein, was du noch erlebt hast, was du noch mit uns teilen möchtest, oder?
Ich fand's lustig, dass ich am Abend mit zwei Freundinnen aus Düsseldorf essen war in einem Restaurant, das hieß Last Exit.
Oh, also
hat sehr gut gepasst.
Sehr passend. Mhm. War das Essen gut am Last Exit, oder?
Ja, das war sehr gut.
Sehr gut.
Das war mehr so ein Beißel, aber es war sehr gut, sehr unkompliziert. Es gibt ja dort auch das Kölsch, das Kölsche Bier. Das ist ja so ein ganz kleines, wo an und für sich immer, wenn das leer ist, kommt ein neues.
Ah, okay.
Die Mentalität der Menschen ist schon sehr freundlich. Mhm. Das hat man gespürt. Es hat viel geregnet. Das war aber gutes Kongresswetter.
Stimmt, ja.
Und ja, ich konnte leider nicht bis zuletzt bleiben, weil es waren auch am letzten Tag noch tolle Veranstaltungen. Da wird es sicher noch Berichte darüber geben, wo jemand die Highlights zusammenfasst. Ich nehme an, in der deutschen Zeitschrift für Palliativmedizin wird es dann veröffentlicht werden. Aber es war ein gelungener Kongress. Ich habe mich gefreut, dort gewesen zu sein. Ja.
Sehr schön. Ich glaube, dann können wir auch hier zu einem Ende kommen. Danke für deinen Bericht, Eva. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Fragen oder Anregungen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke. Tschüss, Baba.